Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Roman Kropp. Er ist Gründer einer kleinen Beratungsfirma, die ist sich auf das Thema Web3 spezialisiert und insofern wagen wir heute mal einen Blick in die Zukunft des Web3. Ja, lieber Roman, ich freue mich, dass wir heute hier heute sprechen können. Wir möchten zum Thema Web3 sprechen. Du bist Gründer einer kleinen Unternehmensberatung, die heißt Web3 Architects. Und wir wollen ja heute primär darüber sprechen, was ist das Web3? Was gibt es denn da eigentlich zu tun? Hat es was zu tun mit Unternehmen, die in dem Bereich schon aktiv sind? Und wer ist denn da aktiv? Aber vielleicht an der Stelle höre ich mal auf und du stellst dich und Web3 Architects vielleicht einfach an der Stelle selber kurz vor.
Gerne. Ja, vielen Dank, Philipp, dass ich hier sein darf. Ja, Roman Kropp, mein Name, Gründer der Web3 Architects. Grundidee der Web3 Architects ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Weg in die nächste Generation des Internets zu finden. Und das ist das besagte Web3, über das wir heute sicher noch in mehr Details sprechen werden. Kurz zu mir. Ich bin mit 41 im Web3 und Crypto-Space schon ein relativ alter Hase. Seit 2008 in der Unternehmensberatung unterwegs, in verschiedenen Rollen, immer nah an der IT gewesen. Seit 2017 im Web3 und Blockchain-Space unterwegs als privater Investor, aber auch immer weiter in Richtung von Governance-Themen Projekte unterstützt und jetzt in den letzten 12 Monaten auch verstärkt, was Beratung angeht. Das Ganze wollen wir mit den Web3 Architects jetzt in den formellen Rahmen gießen und hier ganz gezielt Unternehmen auf ihrem Weg ins Web3 unterstützen.
Lass uns zu dem Thema einfach direkt mal reinsteigen. Was ist denn das Web3 eigentlich und wozu brauchen wir das?
Ja, Web3 lässt sich am besten erklären, indem wir einfach mal hochzählen. Was war das Web 1? Ganz simpel, die erste Iteration des Internets war, es gab was zu lesen. Ja, war revolutionär, wir konnten Informationen rund um den Globus austauschen, wir konnten auch rudimentär miteinander direkt kommunizieren über E-Mails und erste Chatprogramme. Dann kam das Web 2, nächste Iteration des Internets, lesen, aber auch schreiben. Content erstellen selbst. Man ist nicht mehr der passive Konsument in erster Linie des Contents, das bei spiegel.de steht zum Beispiel, sondern man ist über Social Media selbst Contributor, selbst Beitragender und Content Erstellender. Mit dem Web 3 gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wir lesen, wir schreiben und wir besitzen. Ja, ist immer schwer, nicht komplett ins Denglische zu verfallen, wenn wir über solche Themen reden. Letztlich ist es Ownership Value, das Internet of Value. Und da kommt der Begriff der Blockchain ins Spiel, denn mit der Blockchain-Technologie, mit Anwendungen wie Bitcoin, wie Ethereum, haben wir zum ersten Mal als Menschheit eine technische Basis, um digital tatsächlich Besitz transparent über Grenzen hinweg zu dokumentieren und auch zu handeln. Damit können wir ganz neue Asset-Klassen liquide da machen. Damit können wir ganz neue Arten von Handel und Interaktion ermöglichen.
Magst du an der Stelle vielleicht mal über Nike und Adidas sprechen, weil das hatten wir in dem Vorgespräch schon mal diskutiert, was diese Konzerne da in dem Web3 machen an Experimenten oder eben auch schon als Geschäft, ehrlich gesagt. Vielleicht einfach die Aktivitäten von diesen beiden Konzernen kurz darstellen. Und warum funktioniert es dort? Meine Vermutung wäre, weil es Konsumentenmarken sind. Ja, B2B-Konzerne tun sich möglicherweise ein bisschen schwieriger, wenn ich es richtig sehe.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, das sind zwei spannende Beispiele, wo auch jeder einen Bezug zu herstellen kann, denn jeder kennt die Produkte. Wahrscheinlich die allermeisten Zuhörer werden schon mal einen Adidas und oder Nike Sneaker Turnschuh angehabt haben. Und was bietet jetzt das Web3 für solche Konzerne an Chancen? Letztlich einerseits völlig neue Produktkategorien, nämlich digitale Produkte, was in dem Fall tatsächlich ganz plain bedeutet, es gibt dann eben virtuelle Sneaker, die man tatsächlich auch verkaufen kann als Adidas, als Nike. Es bedeutet aber auch, Und das geht, glaube ich, was die Strategie angeht, von der Priorisierung her, sogar noch über diesen Umsatz, den man mit neuen digitalen Produkten machen kann, hinaus. Man erschließt sich neue Vertriebskanäle und man erschließt sich vor allem neue globale Zielgruppen. Denn wer ist im Web 3 unterwegs? Das sind junge, digital affine Menschen aus aller Welt. Denn das ist das Schöne, das Einzige, was ich brauche, um Web3-Anwendungen zu nutzen, um dort zu handeln, aktiv zu sein, ist letztlich nur ein Internetanschluss und eine Crypto-Wallet, die ich mir einfach so als Browser-Erweiterung runterladen kann. Das heißt, es ist völlig egal, ob der Mensch auf den Philippinen, in Chile oder in Castrop-Rauxel sitzt. Solange er Internet hat, kann er quasi teilhaben. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, wenn es darum geht, auch Communities zu schaffen. Globale Communities zu schaffen, die dann natürlich einerseits Kunden sein sollen, werden sollen, die aber andererseits auch Beitragende werden. Und wir hatten das eben, als wir von Web 1 über Web 2 zu Web 3 hochgezählt haben, hatten wir schon erwähnt, auch im Web 2 gibt es natürlich die Kontributoren. Letztlich schenken die ihren Content aber den monopolistischen Internetplattformen wie Facebook, Instagram und so weiter. Im Web 3 geht es darüber hinaus, denn in dem Moment, wo ich als Community-Mitglied Value, Wert schaffe, kann das ganz anders incentiviert werden, als es im Web 2 der Fall ist. Und dadurch habe ich die Chance, um jetzt auf Adidas und Nike zurückzukommen, tatsächlich beispielsweise, wenn es darum geht, das Design eines Sneakers zu schaffen, das eben nicht mehr im stillen Kämmerlein im Headquarter mir auszudenken, wie es mal aussehen soll und damit an den Markt zu gehen, sondern direkt mit einer aktiven Community dieses Design gemeinsam zu entwickeln. Und den Zugang zu dieser Community, um sicherzustellen, dass ich da nicht zugespammt werde von Leuten, die eigentlich keine Ahnung und keine Lust auf das Thema haben, kann ich eben gaten, indem ich Tokens, in dem Falle sind das NFTs, Non-Fungible Tokens, vergebe, auch verkaufe, das heißt mit einer gewissen Eintrittshürde auch versehe, um in die entsprechenden Communities, die dann auf Plattformen wie Discord beispielsweise aktiv sind, hineinzukommen, brauche ich dann einen solchen Non-Fungible Token, den ich als Adidas, als Nike limitiert auflege, mit einem bestimmten Pricing versehe, handelbar mache und so letztlich sowas wie eine moderne digitale Art des Mitgliedsausweises erschaffe. Und daraus letztlich qualifizierte Communities bauen.
Also das macht sehr, sehr, sehr viel Sinn. Aber lass uns noch mal über die Altersklasse sprechen. Das ist ja alles nichts für alle Altersklassen in der Gesellschaft. Also zum Beispiel Leute 60 plus 70 plus, die interessieren sich meines Erachtens so gut wie gar nie für all das. Sondern da geht es ja auch oftmals darum, dass sich junge Leute im Alter von, weiß ich nicht, 16 bis vielleicht 25 oder von 20 bis 30 anspreche. Selbst ich mit meinen 42 Jahren tue mir gerade mit digitalen Turnschuhen schon schwer. Also ich brauche das wahrscheinlich nicht. Würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht täusche ich mich auch. Bitte überzeuge mich eines Besseren, aber ich glaube nicht, dass ich einen digitalen Turnschuh wohl. Wenn ich mir vorstelle, dass ich heute wieder 10 Zoom-Calls gemacht habe und übermorgen findet der Zoom-Call nicht mehr im Zoom-Call statt, sondern eben im Metaverse, in einem digitalen Raum, wo wir uns treffen. Und dazu brauche ich ja noch nicht mal unbedingt eine AR-Brille, sondern ich brauche ja möglicherweise einfach nur so eine Art, ja gut, Browserfenster und dann ist eben da der Raum, dann sind du und ich da drin und ich sehe auch genauso aus wie jetzt mit einem Pulli und eine Brille und vielleicht eine Armbanduhr und ähnliches, aber ich muss die Armbanduhr vielleicht kaufen für 2,50 Euro und die Brille auch für 4,50 Dollar. Das heißt, ich habe eben ein paar digitale Gegenstände, die ich vielleicht mit in dieses digitale Meeting nehme, was in Zukunft im Metaverse stattfinden kann, in einem Meetingraum dort, anstatt in dem Zoom-Call heute. Habe ich das so, also vielleicht brauche ich ja doch den digitalen Turnschuh, darauf wollte ich ja hinaus. Macht es so Sinn? Und wenn ja, dann müsste doch eigentlich ein Brillenhersteller oder ein Uhrenhersteller und so weiter sich heutzutage mal ganz langsam mit dem Thema Web3 beschäftigen. Ja, tut er das schon oder ist es noch zu weit weg?
Ja, also um auf dein Beispiel und deine Herleitung zurückzukommen, ich glaube, für uns 40 Leute ist der Einstieg in dieses Metaversum, in diese neue digitale Welt, die du angesprochen hast, tatsächlich auf die Arbeit. Ja? Dass wir dort vor allem diesen digitalen Austausch pflegen. für die jüngeren Generationen, die du angesprochen hast, für die heute 15-, 16-Jährigen, hat sich auch, was das Private angeht, ein noch größerer Teil ihres Lebens, ihrer Lebenszeit jetzt schon ins Digitale verschoben. Und wenn wir realistisch sind, wird das mit dieser Trend in den nächsten Jahren anhalten. Und was heißt das für Konsumverhalten? Können wir uns ja fragen. Wenn ich im realen Leben als Schüler bereit bin, 150 Euro von meinem knappen Geld für Nike-Sneakers auszugeben, um halt auf dem Schulhof mit diesen Dingern gesehen zu werden, um damit auch einen gewissen Status vielleicht zu signalisieren, warum sollte ich nicht bereit sein, ebenso viel zu investieren, um in einer digitalen Welt diese raren, einzigartigen Sneakers dann eben meinem digitalen Avatar anzuziehen und dort Status zu signalisieren, wenn ich dort entsprechend viel Lebenszeit verbringe, wenn ich dort vielleicht intensiver auch soziale Beziehungen aufbaue und pflege, als ich es dann im realen Leben tue. Und das ist letztlich dieser, wieder Denglisch, der Mindshift, der vielleicht für unsere Generation nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen ist, weil wir doch sehr stark noch in dieser physischen Welt verhaftet sind. Für die jüngeren Leute ist das Digitale schon oft die primäre Realität. Und dieser digitale Charakter, den sie dort auch leben, der hat Konsumbedarf, genauso wie es der reale Charakter hat. Und dafür ist man auch bereit, Geld auszugeben. Und über Adidas und Nike hinaus gibt es erste Hersteller, Firmen, die diesen Trend erkannt haben. Es gibt digitale Möbel beispielsweise. Es gibt auch andere digitale Fashion-Accessoires. Ich glaube aber, dass viele, gerade mittelständische Unternehmen, dieses Potenzial noch nicht erkannt haben. Und das ist eine der Missionen, die wir uns bei den Web3-Architects auch gegeben haben, Leute auf dieses Potenzial aufmerksam zu machen, mit ihnen eine Strategie zu entwickeln. Was sind die Potenziale konkret für ihr Unternehmen und wie nutzen sie sie dann auch bei der Umsetzung tatsächlich zu begleiten?
Ja, ja, das macht alles sehr viel Sinn. Also das sind jetzt Teile, genau. Also oftmals ist es schon so, dass eben Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind, mit diesen digital virtuellen Welten, möglicherweise die junge Generation und deren digitale Welten gar nicht richtig einschätzen können. Und insofern glaube ich, dass quasi es unheimlich wichtig ist, das Thema digitale Welt und digitales Leben immer wieder zu berichten, was machen denn junge Leute da? Und wie gesagt, Stand heute ist das Metaverse etwas, was ja nur auf der PowerPoint-Folie existiert, aber schon bald wird es Realität werden. Das ist aus meiner Sicht primär der Use Case Entertainment und Kommunikation. Und ein digitales Meeting à la Zoom-Call oder Teams-Call ist ja nichts anderes als Kommunikation im digitalen Bereich. Und Stand heute ist es quasi eben eine Kameraaufnahme mit Mikrofonspur und so weiter. Und in Zukunft wird es eben eine 3D-Figur sein, die natürlich Kleidung haben wird mit einem Logo und eine Brille und eine Frisur und Schuhe und alles Mögliche. Und in dem Meetingraum muss es ja nach was aussehen. Das heißt, da steht ein digitaler Tisch und ein digitaler Stuhl und ein digitales Bild und so weiter. Das sind alles Konsumgüter, die früher oder später hier in die digitale Welt transferiert werden müssen. So würde ich das sehen. Und insofern, glaube ich, gibt es hier gerade für Markenhersteller extrem viel zu tun. Das ist aus meiner Sicht Stand heute noch gar nicht verstanden. Wann kommt das alles, Roman? Sicherlich nicht sofort, aber vielleicht in einigen Jahren. Was schätzt du? Wann passiert das?
Ich glaube, dass es gar nicht mehr so weit weg ist. Das, was wir momentan an Metaversen Lösungen haben, wie Decentraland und Co., auch das, was Meta gerade mit Mark Zuckerberg baut, wenn man die Screenshots daraus sieht, dann sieht man, das steckt tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Es ist aber technisch schon einiges an Fortschritt in den letzten 2-3 Jahren geschehen. Es wird gerade enorm viel Geld in die Hand genommen, um diese Welten besser zu machen. Und gleichzeitig ist die Blockchain-Technologie, die letztlich das digitale Kassenbuch ist, das Katasteramt, was diesem Metaverse zukünftig als Basis zugrunde liegen wird, macht auch enorme Fortschritte, wenn es um Scalability geht, wenn es um die Anzahl von Transaktionen geht, die beispielsweise über Layer-2-Lösungen von Ethereum abgebildet werden können. Dann haben wir dort in den letzten 2-3 Jahren enorme Fortschritte gesehen und dieser Fortschritt wird sich exponentiell in den nächsten 1-2 Jahren erhöhen, sodass ich glaube, die technische Grundlage, auch wenn wir dann über Themen wie VR und so weiter reden, die wird in, sagen wir mal, bis 2024, 2025 wird die da sein. Und sobald es dann mal ein Anwendungsfall, ein Erlebnis gibt, was massentauglich ist, dann wird das ein Funke sein, ein initialer Impuls, der dann sehr schnell eine Massenmigration in dieses Metaverse auslösen wird. Da glaube ich fest dran. Und eine ganz entscheidende Frage, ohne da jetzt zu pathetisch werden zu wollen, nicht nur für unsere Generation, sondern auch für die, die nachkommen, ist, wer wird in dieser digitalen Welt den Ton angeben? Wer wird die Regeln machen? Wer wird Zugang regeln? Ist es Meta? Ist es ein zentralisierter Anbieter, der in irgendeiner Jurisdiktion sitzt, der sich den dortigen Regeln beugen muss, der eigene Regeln macht? Oder ist es eine neutrale Plattform wie Ethereum, die globalen, gleichrangigen Zugang gewährt, die objektiv neutral über Besitzverhältnisse Auskunft gibt und die irreversible Transaktionen durchführt und so weiter? Und insofern die Individuen schützt vor staatlichem Zugriff oder vor Zensur auch durch Unternehmen. Da müssen wir aus meiner Sicht hinkommen. Das ist letztlich auch unsere Mission als Web3-Community, diese zweite Lösung nach Kräften zu befördern, um sicherzustellen, dass wir in dieser digitalen Welt eine gesunde Basis für die Zukunft haben.
Ja, macht Sinn, finde ich gut und gefällt mir. Siehst du noch weitere Firmen, die in dem Bereich schon aktiv sind, neben Adidas und Nike als wirklich große Konsumgüterhersteller? Siehst du noch was? Gerade auch im Hinblick auf, also NFTs vielleicht, ist ja auch so eine Sache. NFTs wurden geframed als digitale Kunst. Wir denken jetzt, das sind alles nur bunte Bildchen, aber NFTs sind ja weitaus mehr. NFTs sind ja quasi sowas wie die Affiliierung mit einer bestimmten Community. Oder NFTs sind eben quasi der Besitz eines digitalen Zeichens, ja, dass ich mich mit einer bestimmten Gruppe oder einem bestimmten, weiß ich nicht, Produkt assoziiere. Ja, mit digitaler Kunst hat es jetzt nicht immer was zu tun. Wie würdest du das einschätzen? Siehst du es auch so? Und welche Rolle spielen gerade hier die NFTs jetzt mal abseits der digitalen Kunst?
Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist Reddit. Wer es nicht kennt, das ist eine sehr große Web2-Plattform, wo eigentlich zu jedem Thema dieser Welt sich Sub-Communities gebildet haben, die sich darüber global austauschen. Und was Reddit jetzt auf Basis der Ethereum-Sidechain Polygon vor einigen Monaten gestartet hat, waren digitale Collectibles, NFTs, die letztlich sowas wie ein Profilbild dem einzelnen Reddit-Anwender geben, womit er sich letztlich unter den Millionen, Abermillionen Reddit-Usern sowas wie ein einzigartiges Profil, dass man direkt beim Klick auf dieses Profil auch schon sieht, bei jedem Beitrag, den der User leistet, sieht man direkt dieses Profilbild und damit grenzt er sich ab von der Masse. Ja, diese Profilbilder wurden gestartet und obwohl der NFT-Markt an sich momentan in einer ziemlichen Depression steckt, was die Preise angeht, da gab es einen riesen Hype letztes Jahr und einen ziemlich steilen Absturz dieses Jahr, haben diese Reddit Digital Collectibles, wie man sie dort genannt hat, haben eine enorme Preissteigerung gesehen, einen hohen Bedarf erzeugt und haben vor allem Zehntausende neue User, die bisher mit Web3, Krypto nichts am Hut hatten, in diesen Bereich geführt, häufig ohne, dass diese Anwenderinnen und Anwender überhaupt merken, dass sie auf einer Blockchain-Lösung unterwegs sind oder dass sie die im Zuge dieses Profilbildes dann nutzen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Zukunft. Im Moment ist vieles, was mit Web3, Blockchain, einer Ethereum-Wallet zum Beispiel zu tun hat, immer noch so ein bisschen schwierig für den Anwender. Wenn man jetzt nicht ganz digital affin ist, ist es erstmal ein bisschen Arbeit, sich da reinzufuchsen. Diese Anwender-Experience, die steht auch gerade im Fokus vieler Teams, die zu verbessern, Komplexität wegzuabstrahieren für den Anwender und letztlich eine Web2-Experience auf Web3-Basis zu bieten. Attraktive Oberflächen, einfache Klickfolgen und letztlich dann die Mehrwerte des Web3 zu nutzen mit einer Experience, die nicht so anspruchsvoll ist, wie es momentan noch der Fall ist.
Okay, finde ich spannend. Welche Firmen siehst du noch hier, gerade im Hinblick auf zum Beispiel Industriegüterhersteller, Autohersteller und ähnliches? Tut sich dort was im Hinblick auf Web3? Gibt es da schon Experimente? Es gab ja auch immer mal wieder Versuche, mal in virtuellen Welten des Web3s zum Beispiel eine digitale Präsenz aufzubauen. Das waren ja meistens so Gag-Experimente, ja. Sicherlich zum Learning und um zu zeigen, wie es funktioniert und was hier möglich ist. Aber das sind ja auch, ist auch nochmal eine spannende Kategorie. Magst du dazu noch was sagen oder welche Typ von Projekten hast du noch beobachtet?
Also konkret jetzt, gerade aus deutscher Brille, sehr spannend Porsche wird NFTs auf den Markt bringen. Das steht jetzt kurz bevor, wenn ich richtig informiert bin. Bin selber gespannt, was da kommt. Ansonsten ist das Ganze häufig noch recht angloamerikanisch geprägt. Auch Konzerne wie Starbucks beispielsweise sind erste Schritte gegangen in Richtung Web3. Und probieren da viel aus. Und wenn man überlegt, was sind denn so die möglichen Pfade, die ich als Unternehmen gehen kann? Es ist einerseits, und das ist häufig der Startpunkt, erstmal sowas wie ein Marketing-Effekt, den ich suche, gerade in diesen jungen, globalen, digitalen, affinen Communities, die wir heute schon angesprochen haben, die anzusprechen, beispielsweise auch als Auktionshaus, ein schönes Beispiel, Christie's, ja, die einerseits früh das Potenzial von NFTs und digitaler Kunst erkannt haben und die dann den Eintritt in diesen Markt gewagt haben, indem sie einen CryptoPunk, einen der absolut wertvollsten und originellsten NFTs, erworben haben, ihr Twitter-Profil mit diesem CryptoPunk versehen haben und damit auch der Web3-Community signalisiert haben, wir als eigentlich altehrwürdige Institution, wir verstehen euch, wir verstehen auch den Mehrwert, den ihr bietet, wir sind nah an eurem Denken. Und haben so letztlich auch den Einstieg in das Web3, in das Blockchain-Geschäft, wie ich finde, sehr geschickt vorbereitet. Ja. Das heißt, erstmal versuche ich, eine Präsenz aufzubauen. Erstmal versuche ich, auch Partner zu gewinnen. Das ist beispielsweise, um auf das Adidas und Nike-Beispiel zurückzukommen, auch bei beiden der Fall gewesen. Nike hat mit Artifact einen Premium-Digital-Fashion-Anbieter einfach aufgekauft und dann in der Folge über Artifact dann auch Nike-Produkte gelauncht. Adidas wiederum hat mit dem Bored Ape Yacht Club beispielsweise sich eine sehr renommierte NFT-Kollektion als Partner auch gesucht, hat von Anfang an klar gemacht, wir bauen Fashion für das Metaverse und auch für beispielsweise die Bored Apes und die digitalen Welten, die in dem Kontext gerade gebaut werden. Das heißt, man sucht sich quasi erstmal, man sucht erstmal sich zu positionieren als Player, der diese neue Welt versteht, versucht so einen Fuß mal in die Tür zu bekommen, Community aufzubauen und dann Schritt für Schritt die eigenen Produkte dort zu launchen und diese immer weiter zu diversifizieren und weiterzuentwickeln.
Okay, finde ich sehr spannend. Welche weiteren Bereiche für das Metaverse welche weiteren Bereiche für das Web3 würden dir noch einfallen, die hier relevant wären?
Ganz spannend und ich denke, das liegt nah, wenn wir eine digitale Welt schaffen, wenn wir dort digital immer mehr leben, dann brauchen wir doch dort auch ein Heim. Das heißt, wir brauchen dort Land, wir brauchen dort letztlich eine Wohnung, ein Haus. Und das ist tatsächlich auch ein Markt, wo es preislich einerseits in den letzten Jahren sehr stark auf und ab ging, wo aber auch die Produkttiefe sich immer weiterentwickelt. Wenn ich in die bestehenden Metaverse-Anwendungen schaue, dann gibt es dort schon seit Jahren die Möglichkeit, quasi Parzellen digitalen Landes zu kaufen, je nachdem, wie zentral die in dieser Welt liegen, wie verkehrsgünstig die gelegen sind, wie viel Kundschaft quasi vorbeikommt, desto stärker, desto höher auch der Preis. Und mit der Weiterentwicklung der technischen Anwendungen habe ich dann auch immer mehr Anwendungsfälle, was ich mit diesem Land machen kann. Wie ich es bebauen kann, was für Ressourcen da drauf sind, wie ich das ausbeuten kann, was ich für Landwirtschaft betreiben kann, was ich für Geschäfte machen kann. Ich kann ein Museum drauf bauen. Und das ist etwas, was ich auch einfach extrem spannend finde, zu verfolgen, wie letztlich die Menschen sich dort wirklich ja ansiedeln letztlich und ihre Ladenfläche vielleicht nicht mehr in der physischen Welt sich mieten heutzutage, sondern tatsächlich direkt den Weg in die digitale Welt wählen.
Okay, spannend. Also ich sehe das ähnlich, da ist letztendlich einiges im Umbruch und auch vorher deine Analogie von dem Web 1, Web 2, Web 3, die war aus meiner Sicht wirklich sehr gut, das muss man sich merken. Und ja, also der aktuelle Crash, den wir jetzt ja zu ertragen haben, hier Krypto generell, FTX und ähnliches, wie siehst du das hier? Ändert es was an deiner Haltung? Ändert es vielleicht auch was an der Haltung von Leuten in deinem Umkreis? Oder passieren bestimmte Dinge, Adoption und ähnliches, einfach jetzt zeitverzögert, einige Monate, vielleicht auch Jahre später?
Ich glaube, es ist letztlich ein heilsamer Schock, Denn was ist mit FTX zusammengebrochen? Es war ja keine Web3-Anwendung, die dort zusammengebrochen ist, sondern es war letztlich eine zentralisierte Börse, die Milliarden von Kundengeldern eingesammelt hat, dort völlig intransparent diese mit einem hohen Renditeversprechen dann verwaltet hat. Und wenn ich in mein Umfeld schaue, dann habe ich einerseits die Crypto-OGs, die Leute, die schon lange dabei sind, die auch für sich realisiert und verstanden haben, alles, was Web3 ist, alles, was Blockchain ist, das geht auch in Richtung Self-Sovereignty. Das geht auch darum, die eigenen Assets selbst zu verwalten, selbst das Beste daraus zu machen, bankless zu gehen, wie eine große Community im Ethereum-Umfeld sich nennt. Und die sehen sich jetzt dadurch, dass Gelder bei einer zentralisierten Börse verloren gegangen sind, in diesem Weg der Selbstsouveränität bestätigt. Andererseits habe ich auch viele Kontakte, die diesen Schritt selbst noch nicht gegangen waren, die es bequemer fanden. Ne? Ich kaufe mit meiner Kreditkarte die Krypto-Tokens und dann kann ich die doch direkt auf der Börse, wo ich sie erwerbe, am besten liegen lassen. Die zahlen mir auch noch 10-20% Zinsen. Das ist doch super. Und weiter muss ich mich eigentlich nicht drum kümmern. Das ist zu kompliziert. Jetzt, wo das Geld bei vielen tatsächlich leider weg ist oder nur noch ein Teil zurückzubekommen ist, setzt auch da ein Umdenken ein. Teilweise gibt es natürlich auch Leute, die jetzt sagen, ich lasse die Finger davon. Ist alles ein großer Scam. Es gibt aber auch einige, die jetzt sich zum ersten Mal wirklich damit beschäftigen, was heißt es denn eigentlich, in Web3 unterwegs zu sein? Was ist beispielsweise eine MetaMask-Wallet? Ist es wirklich so kompliziert, mir so ein Ding einzurichten? Spoiler, ist es nicht. Und wenn ich diesen Schritt dann mal gehe, dann ist das für mich eigentlich der Schritt, wo ich wirklich ein Web3-Community-Member werde, wo ich zum ersten Mal Custody of my own funds letztlich auch nehme. Und ich glaube, dass FTX letztlich den Case vom Web3 und von Decentralized Finance nur noch mal bestätigt hat. Denn was ist passiert? Eine zentralisierte Börse ist zusammengebrochen. Es war letztlich ein klassisches Schneeballsystem. Das hätte anstatt mit Crypto-Assets auch genauso mit Aktien oder Cash passieren können. Es wird ein Renditeversprechen gegeben, was unrealistisch ist. Die Leute glauben es, buttern ihr Geld rein und irgendwann bricht es zusammen. Man hat, nachdem Bernie Madoff zusammengebrochen ist, auch nicht Aktien verboten. Ja, daran lag es nicht, sondern letztlich lag es daran, dass jemand hier ganz bewusst Betrug begangen hat und dass die Leute naiv genug waren, das zu glauben. Gleichzeitig laufen Decentralized Finance-Anwendungen trotz des enormen Preiscrashs komplett stabil. Denn da ist On-Chain jederzeit transparent erkennbar, wie viel Geld ist wo vorhanden, wo fließen welche Mittel hin, wann wird welche Position liquidiert. All das kann ich live on-chain verfolgen. Ich kann mir letztlich eine Bilanz jedes DeFi-Protokolls jederzeit in Echtzeit von der Blockchain ziehen. Und das ist, glaube ich, genau das, wo wir hin müssen. Und das wird durch diesen ganzen Fall FTX nur nochmal bestätigt.
Das ist allerdings richtig. Und ich denke, man muss letztendlich auch die Eigenverantwortung von allen Leuten nochmal einfach ansprechen, dass eben die Leute wirklich aufpassen müssen, bei welchen Börsen sie landen. Gut, Roman, das war sehr aufschlussreich zum Thema Web3. Ein kleiner Blick in die Zukunft. Und dementsprechend wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, den ganzen Hörern da draußen natürlich eben auch. Und wenn du noch ein Schlusswort sprechen magst, Roman, dann gerne.
Dann sei das Schlusswort hiermit so gesetzt: Krypto ist nicht tot, Web3 steht am Anfang und es wird ein sehr, sehr spannender Weg, den wir gerne gemeinsam gehen wollen. Danke, Philipp, dass ich hier sein durfte.